Wir freuen uns sehr, wirklich sehr, hier zu sein. Hier, naja, in unserer Heimat, würde mein Sohn sofort sagen. Der Moses, als wir hier kurz vor der Kalteiche auf der A45 waren, sagte er: Papa, ich vermisse unser Zuhause. Und dann konnte ich das nicht so stehen lassen. Ich fragte: Moses, welches Zuhause meinst du? Unser neues Zuhause in Euskirchen? Nein! Meinst du das Zuhause, wo auch Hummels wohnen? Also Himmel ist es noch nicht, aber es grenzt schon an. Und er sagt, ja. Und dann sind wir beim Bäcker vorbei und er sagte, genau hier haben wir doch Brötchen geholt. Und so hat er das zum Ausdruck gebracht, was wir, Moni und ich, auch in uns tragen, auch irgendwie versuchen zum Ausdruck zu bringen. Diese Freude an der Gemeinschaft mit euch. Es ist in den vergangenen 6 Monaten einiges passiert, sowohl hier in Haige als auch in Euskirchen. Ich habe von Tauffesten gehört, junge Menschen, die sich taufen lassen haben. Das ist wirklich schön. Wir haben uns riesig gefreut, auch die Namen zu hören, die dann ins Taufbecken gestiegen sind. Menschen, die dazugekommen sind, in die Gemeinde aufgenommen worden sind, wie heute Inge Koch. Und doch, ja, manch einer ist nicht mehr unter uns. Auch das ist passiert. Ich erinnere mich an die Verabschiedung hier vorne, das letzte Umarmen. Ja, es sollte das letzte gewesen sein. In Euskirchen ist auch einiges passiert. Wir haben unser neues Haus bezogen. Gerade vor eineinhalb Wochen haben wir die letzten Pflastersteine gelegt in der Einfahrt. Wir haben neue Kontakte geknüpft. Und so ist es für mich auch ein ganz besonderer Gottesdienst, weil auch unsere Nachbarn heute hier sind. Konstantin und ich haben schon einiges erlebt. Wir waren zusammen angeln. Er hat mir so viel geholfen. Und ich weiß, er will es nicht. Aber können wir ihm applaudieren? Er hat mir sehr geholfen. Ja, bis dahin gehen, dass er, wann war das? Vorgestern die Delle aus unserem Toyota Verso rausgeholt hat. Da bin ich jemanden in Frankfurt hinten reingefahren. So mal ein kurzer Abriss. Ich freue mich, dass wir heute uns auf Weihnachten einstimmen können. Vermutlich sind die meisten schon in Weihnachtsstimmung, was auch immer das bedeutet. Ich habe einen Text gewählt aus Matthäus Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Matthäus Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Und da geht es um Emmanuel, Gott mit uns. Und möchte aber nicht nur die 3 Verse lesen, sondern auch diesen ganzen Abschnitt von Vers 18 bis 25. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloß öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und jetzt unser Predigtext. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Der Josef, der war irritiert und besorgt und ängstlich und wollte abhauen, als er mitbekommen hat, dass seine Verlobte Maria schwanger war, und er wusste, klar, er hat nicht viel getrunken, er war ganz nüchtern, so wahrscheinlich, er wusste, das war nicht von mir. Ja, da bin ich nicht dran beteiligt und wollte sie nicht bloßstellen und ja, hat versucht, die Flucht zu ergreifen. Und in dem Moment des Nachdenkens kommt dann der Engel, stellt sich ihm in den Weg und klärt ihn auf, hey, alles ist gut, alles ist unter Kontrolle, unter Gottes Kontrolle. Gott hat das hier gerade in die Wege geleitet durch seinen Heiligen Geist. Deine Frau Maria wird schwanger werden und sie wird einen Sohn bekommen. Und das ist nicht irgendetwas, was Gott sich einfach jetzt mal eben ausgedacht hat, sondern es ist etwas, was eintrifft, das er schon durch den Propheten Jesaja in Kapitel 7, Vers 14 vorhergesagt hat, prophezeit hat. Da steht nämlich: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und nachdem Josef im Traum dann diese Worte des Engel gehört hat, hat er seinen Plan über den Haufen geschmissen und ist dann nicht von Maria weggelaufen, sondern hat dann zu ihr gehalten und hat alles, ja, mit unterstützt als ein guter Ehemann. Später dann. Aber ist euch hier etwas aufgefallen? Als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich gemerkt, dass die Prophezeiung aus dem Buch Jesaja 700 vor Christus sich nur zu 2/3 erfüllt hat. Also hier wird gesagt von dem Engel: Josef, mach dir keine Sorgen, deine Frau Maria, sie ist eine Jungfrau, sie wird schwanger, das ist ein Teil der Prophezeiung, also ein Teil der Botschaft des Engels. Sie wird einen Sohn bekommen und drittens, er bekommt den Namen Jesus. Jesaja aber sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden, also ist deckungsgleich. Es wird ein Sohn werden, aber der Name ist Immanuel. Und wir lesen diesen Text vielleicht schon seit vielen Jahren und denken, naja, das ist natürlich die Erfüllung der Prophezeiung. Aber wenn jemand vor 700 Jahren sagen würde, okay, im Jahr 2016 am 11. Juni würde David einen dritten Sohn bekommen und dessen Namen soll dann Jona heißen. Und stellt euch mal vor, jetzt dann vor 2 Jahren, wir erwarten ein Kind. Ich bin ein bisschen überrascht, dass der Umfang des Bauches meiner Frau zunimmt und sie hat mit Übelkeit zu tun. Und dann kommt der Engel und sagt, mach dir keine Sorgen, David, du kriegst deinen dritten Sohn und er soll Gustav heißen. Würde ich sagen, okay, ja, es gab mal eine Prophezeiung und ja, man hat mir gesagt, er soll Jona heißen und du sagst jetzt aber Gustav. Wenn man sich aber das Matthäusevangelium anschaut und sich diesen Matthäus selber, den Jünger Jesu, genau vor Augen oder führt, stellt man fest, für ihn sind diese beiden Namen Jesus und Immanuel gleich. Trotzdem haben die eine unterschiedliche Bedeutung. Jesus heißt, Gott rettet uns, und Immanuel heißt, Gott mit uns. Es ist eine unterschiedliche Bedeutung. Wir wissen, dass viele Namen und vielleicht dein Name, mein Name hat ja auch eine Bedeutung. Und so hat der Name Jesus eine Bedeutung und der Name Immanuel eine Bedeutung. Aber es sind doch unterschiedliche Namen. Wir würden doch in der Jugendgruppe den Manu und den Joshua doch nicht durcheinander bringen. Das sind unterschiedliche Namen. Und doch ist es für Matthäus überhaupt kein Problem. Es ist für ihn ein Name und es ist für ihn die Erfüllung dessen, was prophezeit wurde im 8. Jahrhundert vor Christus. Aber warum ist das für ihn überhaupt keine Schwierigkeit, diese Namen zusammenzubringen? Wenn man ans Ende des Matthäusevangeliums geht und dann diesen berühmt bekannten Missionsbefehl liest, stellt man fest, okay, da geht es auch sehr stark darum, dass Jesus, also derjenige ist, der rettet, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wenn man sagen würde, der Name ist Programm, dann ist dieser Name Jesus folgendes Programm, und zwar, dass wir uns aufmachen und Menschen zu Jesus führen, damit sie errettet werden. Und dann aber im Missionsbefehl im Vers 20 steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Vollendung des Zeitalters, und hier kommt wieder der Name Immanuel auf. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Für Matthäus gehört das von Beginn seines Evangeliums zusammen, Jesus, Immanuel Und er schließt sein Evangelium mit: Menschen werden zu Jünger, sie werden errettet, sie werden Kinder Gottes, sie kommen nicht in die Hölle, sie bekommen Vergebung ihrer Sünde, aber gleichzeitig sie werden auch die Gegenwart Gottes erleben, Gemeinschaft mit Gott haben, in Beziehung mit Christus treten. Und so würde ich sagen, dass diese zwei Aspekte fundamental sind und die Voraussetzung sind für Jüngerschaft. Damit jemand überhaupt ein Jünger werden kann, muss er Christus kennenlernen als den Retter, aber auch Christus kennenlernen als den, der in ihm lebt, als Heiliger Geist. Und wenn wir von den Tauffesten gesprochen haben, die hier stattgefunden haben in den letzten Wochen und Monaten, dann beschreibt die Taufe ganz deutlich diese zwei Namen Jesu, also die zwei Namen Gottes, Jesus und Emmanuel. Der erste Moment, wo jemand dann ins Wasser getaucht wird, hier vorne im Taufbecken, das ist das Programm Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat sein Leben hingegeben und wenn wir ihn persönlich kennenlernen, sind wir bereit, unser Leben selbst auch dahin zu geben und selbst zu sterben. Wir werden uns unter Wasser gebracht und dann beginnt das Programm Emmanuel. Wir werden aus dem Wasser rausgeholt und wissen, dass Gott in uns lebt. Ein neues Leben hat begonnen, wir leben nicht mehr uns selbst, sondern Christus lebt in uns, also ist er mit uns. Emmanuel. Jesus, der Retter, Jesus, derjenige, der mit uns ist. Warum betone ich das so deutlich? Weil für Matthäus es der Beginn der Nachfolge Jesu war. Es war der Beginn seiner Berufung, dass er eben beide Namen vor Augen hatte. Wer war Matthäus? Matthäus war ein Jude. Als er dann 50 bis 70 nach Christus das Evangelium niedergeschrieben hat, dann hat er es rückblickend getan. Ja, er war jemand, der also 3 Jahre sehr eng mit Jesus gelebt hat. Er war ein Jünger Jesu und als er dann das Evangelium niedergeschrieben hat, hatte er die jüdische Bevölkerung im Blick gehabt. Deswegen der Stammbaum am Anfang, der Hinweis darauf, dass es Jesus der Sohn Davids ist. Und er aber war nicht unbedingt beliebt von der jüdischen Bevölkerung. Er war nämlich Zöllner, Geldeintreiber. Er hat die Menschen ausgenommen. Wir können uns das fast nicht vorstellen, aber nehmen wir mal an, da sitzt jemand in seinem Zollhaus vor einer Brücke und jeder, der dann über die Brücke will, muss erstmal an diesem Zollhaus stehen bleiben und dann kurbelt man das Fenster runter. Damals noch, gab es noch nicht elektrische Fenster, dann muss man runterkurbeln und dann ist der Matthäus dann da und sagt, normalerweise müsstest du jetzt 2 Euro zahlen, aber komm, heute habe ich einen guten Tag, 8. Ja, 8 und du hast noch Kinder hinten, dann macht's 14. So, völlige Willkür da an der Stelle. Und man konnte aber jetzt nicht irgendwie diskutieren oder so, weil er war jetzt auch angestellt von Rom irgendwo. Und dann wusste man, okay, jetzt muss ich zahlen, sonst kann ich nicht über die Brücke. Ist klar, dass die meisten dann, die dann über die Brücke gefahren sind, sich gedacht haben, also den kriege ich mal irgendwann, den Matthäus. Ne, der nimmt uns hier aus. Und dann ist natürlich so, dass sich das schnell rundspricht in der Bevölkerung. Jeder weiß, okay, wenn du über diese Brücke musst, dann weißt du, da sitzt dieser fiese Matthäus und der wird wahrscheinlich auch wieder nach Lust und Laune uns das Geld abziehen. So, dieser Matthäus, der sitzt da also in seinem Zollhaus und jetzt lese ich mal 3 Texte, also aus den 3 Evangelien, wie sich das begeben hat, dort die Berufung von Jesus, als Jesus plötzlich diesen Matthäus in die Nachfolge ruft. Das steht in Lukas Kapitel 5, Vers 27 bis 32. Wir wissen, Lukas ist ein Arzt und er hat es sehr sachlich und fachlich beschrieben, das Evangelium. Er sagt, und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi, das war vorher der Name von Matthäus, später wird der Matthäus genannt, am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Dann im Matthäus-Evangelium, also in seinem Evangelium, schreibt Matthäus selber, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Matthäus schreibt hier in der dritten Person, also er nimmt das so wahr, dass Jesus da vorüberging und er sieht einen Menschen. Das Wort Mensch kommt bei Lukas noch nicht vor. Hier ist die Arbeitsbezeichnung ein Zöllner. Und damit transportiert Lukas auch schon etwas, wenn er Zöllner, das Wort Zöllner gebraucht, weil Zöllner und Sünder wurden dann immer, diese zwei Begriffe wurden dann oft zusammen verwendet. In Markus Kapitel 2, Vers 13 und bis 15, da steht: Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi. Lukas, die Arbeitsbezeichnung, Zöllner. Matthäus sagt, Jesus sah einen Menschen. Und Markus wird noch persönlicher. Er sagt, er sah Levi. Ja, er nennt ihn meinen Namen, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Warum ist für Matthäus es überhaupt kein Problem, die Namen Jesus und Emmanuel zusammenzubringen? Wenn Jesus ihm begegnet, dann kommuniziert Jesus dem Matthäus Folgendes. Matthäus, auch wenn alle hier vorübergehen an diesem Zollhaus und dich nicht mal mit dem Rücken angucken, ich sehe dich. Und wenn Jesus Gott ist und er ist Gott und Gott Liebe ist, dann kann Jesus nicht anders als mit den Augen der Liebe zu sehen. Und er sieht dem Matthäus in die Augen, wo andere vielleicht sofort auf die Preisliste schauen, die dort am Zollhaus hängt. Wo andere schon sagen, ich kann diesem Mann nicht in die Augen schauen. Der hat schon so viele ausgenommen, mich abgezogen, aber Jesus nicht. Er geht vorüber an diesem Matthäus, an diesem Zollhaus, auch wenn die Menschenmenge ihm folgt und alle ihn bedrängen und ihn hören wollen, hat er noch die Konzentration und den Blick und das Herz und die Sicht für diesen Sünder, für diesen Zöllner, für diesen Levi, den Sohn des Alphaeus, für diesen Menschen. Er sieht ihn und er ist innerlich bewegt. Und dann sagt er nicht, hey, ich werde für deine Sünden sterben. Noch ein paar Jahre oder ein paar Monate, dann werde ich am Kreuz von Golgatha deine Schuld auf mich nehmen. Ich werde dich befreien von dieser Sündenlast. Sondern er sagt ihm nicht nur das, sondern auch, komm, folge mir nach. Was nichts anderes ist als, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Jesus, das Programm Jesus, ich werde dich retten. Emmanuel, das Programm Emmanuel, ich werde mit dir Zeit verbringen. Das ist tatsächlich passiert. 3 Jahre lang hat Matthäus dann mit Jesus Zeit verbracht. Und deswegen ist für Matthäus ganz klar, Jesus ist der Retter, aber er ist auch Emmanuel. Als der Matthäus dann sich aufgemacht hat, und Jesus nachgefolgt ist, passiert Folgendes. Also, was ist die erste Reaktion eines Jüngers? Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Die erste Reaktion eines Jüngers ist, er öffnet sein Haus, er macht etwas zu essen und lädt Sünder und Jesus zu sich ein. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir hier sitzen heute Morgen oder ich hier vorne stehe und mich frage, wer ist mein Nächster? Wen werde ich jetzt mal ansehen, so wie Jesus ihn angesehen hat? Ich glaube, in uns allen bricht langsam das Herz und wir werden weich, wenn wir sowas hören, wenn wir Christus in seinem Mitleid, in seinem Wesen voller Liebe so vor Augen geführt bekommen, sitzen wir da und denken, sowas gibt es in dieser Welt nicht. Ich möchte so jemand sein. Wir gehen auf Weihnachten zu und es gibt so viele Einsame und es gibt so viele Sünder und vielleicht auch Zöllner hier in der Gegend. Und wer ist derjenige, den ich so ansehen könnte, wie Jesus den Matthäus angesehen hat? Ich sage euch, gab es diese Begebenheit mit diesem Gesetzeslehrer, der zu Jesus kam und ihn herausgefordert hat und gesagt hat, naja, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben, in den Himmel zu kommen? Jesus sagt, du kennst das Gesetz. Ja, liebe Gott und deinen Nächsten, sagt er, ist das das höchste Gesetz? Ja, genau. Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Und dann will er sich rechtfertigen, dieser Gesetzeslehrer, und sagt, naja, wer ist denn mein Nächster? Ich kann mir vorstellen, dass man über die Jahre irgendwann so auf sich fixiert ist. Und ich sage ganz offen, es gab Wochen, Monate auch in meinem Dienst hier, als ich nur fromme Nachbarn hatte und nur gläubige Arbeitskollegen hatte und mich jemand fragen würde, David, wen hast du im Blick heute? Ich hätte keinen Namen nennen können. Und da ist nicht der Arbeitgeber schuld, da ist nicht der Vermieter schuld. Wer ist mein Nächster? Für Jesus war ganz klar, jetzt, wo er diese Menschenmenge da führt und zu ihnen spricht und viele heilt, hat er trotzdem noch den Blick für den Nächsten am Zollhaus. Und als der Matthäus das erlebt, jemand, der ihm dann einen Blick schenkt, eine Begegnung schenkt, eine Aufmerksamkeit schenkt, spricht ihn an und sagt, folge mir nach, was eine Aufforderung ist. Es ist eine Aufforderung, da könnte man ein Ausrufezeichen dahinter machen, folge mir nach. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, ui, also die Liebe ist doch immer höflich. Und Jesus ist doch immer ein Gentleman, der würde doch keinen zwingen. Was ist das für eine Aufforderung? Lese dann in 2. Korinther 5, 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Und stelle mir wirklich vor, wie Jesus da hingeht, ihn sieht voller Liebe und sagt, Matthäus, komm. Und in diesen zwei Wörtern, im Griechischen sind das zwei Worte, hat er alles kommuniziert, was ausreicht, dass Matthäus sich in Bewegung setzt und sagt, ich verlasse jetzt alles und ich gehe mit. Ich habe eine ähnliche Situation mal erlebt, vor 10 Jahren, im Jahr 2008, da ist ein lieber Bruder dieser Gemeinde zu mir nach Hause gekommen, ich wohnte noch über dem Kindergarten, dort in der Bitzenstraße, er klingelte an die Tür und sagt, David, komm, wir fahren Werkzeuge kaufen. Ich habe ihn nicht bestellt, nicht gefragt, kannst du mir mal helfen? Er war mal einen Abend vorher bei mir und hat gesehen, dass ich da nicht mal einen Schraubendreher hatte, geschweige denn eine Zange. Und wenn man alleine wohnt, muss man hin und wieder auch mal anpacken und etwas reparieren. Und dann hat er sich das Elend angesehen und sagte, komm, wir fahren Werkzeuge kaufen. Und ich stand da und habe gesagt, ja, wir fahren jetzt Werkzeuge kaufen. Wir sind dann zum Marktplatz, da gibt es so ein Werkzeuggeschäft. Und er sagte, so, jetzt brauchst du einen Werkzeugkoffer. Und ich stand da wie dumm, habe einen Werkzeugkoffer genommen und sagte, halt jetzt auf. Und dann nimmt er ein Werkzeug, das wirst du brauchen. Das wirst du brauchen, das, jetzt stell dich hin und bezahl das. Und ich stelle mich hin und bezahl das. So, in den vergangenen 6 Monaten habe ich mehrfach an diese Werkzeugkiste gedacht. Ich musste zu Hause mal das eine oder andere machen. Und was hatte ich? Diese Werkzeugkiste. Und er sagte sich, ich weiß, ich helfe dem David mal. Ich sage einfach, komm jetzt. Und für mich war das ein Ausdruck nicht von oben herab, von wegen, oh ja, jetzt stelle ich mich über dich, ich weiß, was du nicht weißt, sondern ich habe dich so lieb, komm mal mit. Will nicht sagen, wer es war, aber Boto, ich danke dir an dieser Stelle. Und wenn Jesus ihm sagt, komm, folge mir nach, stell dir mal vor, du gehst die Straßen entlang mit deinem Ehepartner durch Heiger, machst einfach ganz entspannten Spaziergang und jemand ruft durch das Küchenfenster, komm zum Kaffee trinken. Ihr merkt, da ist eine Schönheit drin, wo man nicht vorher noch eine Einladungskarte schickt. 4 Wochen vorher könntest du am so und so viel um 14 Uhr zum Hey, komm vorbei! Und ich glaube, da steckt noch unwahrscheinlich viel drin und ich kann mir vorstellen, oder es muss so gewesen sein, als Matthäus von Jesus eingeladen wird in die Nachfolge und dann diese eine Reaktion hat, warte mal, wenn Jesus mich errettet hat und Jesus mit mir ist, Jesus Emmanuel, dann gibt es doch so viele Menschen, die diesen Jesus und diesen Emmanuel nicht kennen, also bringe ich die zusammen. Ich öffne mein Haus und ich glaube, dass er nicht diesen Zöllnern und Sündern, die dann in seinem Haus waren und mit Jesus zu Tisch lagen, vorher allen eine Einladungskarte geschickt hat, sondern er hat gesagt, so Leute, du kommst jetzt mit, du kommst jetzt mit, du kommst jetzt mit, Jesus ist da und ich habe ganz viel zu essen, was braucht ihr noch? Nichts, wir kommen. Und dann waren sie da. Und so ist das dann passiert, dass dort in seinem Haus plötzlich, naja, wie nennt man das? Ist das schon Gottesdienst? Ist das schon Gemeinde? Für uns ist, als Familie ist das ein ganz großes Bild von Gemeinde, von Jüngerschaft, sodass wir gerade in diesen vergangenen 6 Monaten die Möglichkeit haben und hoffentlich nicht von der Spur kommen, diese Vision zu leben, zu sagen, wir bringen in unserem Haus, dort in der Dr. Hildegard-Siener-Straße 2a, Sünder und Jesus zusammen auf unserer Couch, in unserem Haus. Wenn kleine Kinder krank sind, brauchen sie Medikamente und die Nähe der Eltern. Die sind so anhänglich. In diesen Zeiten, wenn sie krank sind und Fieber haben, und die vergangenen 2 Wochen, die waren bei uns leider dann auch so gefüllt mit Zärtlichkeiten und Tätscheln und Kuscheln, und man musste ja sich auch noch vorbereiten auf die Predigt. Und was sagt es uns? Kinder brauchen das Programm Jesus, also die brauchen Hilfe, wenn sie krank sind, und sie brauchen das Programm Emmanuel, sie brauchen die Nähe zu den Eltern, beides, eben beides. Und wenn ein Mensch, wenn in Sünde lebt, wenn Sünde das Leben eines Menschen ruiniert hat und er krank ist in Sünden, braucht er Rettung und die Nähe zu Gott, Jesus, Emmanuel. Klar, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben sich aufgeregt und konnten es nicht verstehen, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern, aber für Jesus war ganz klar, sie brauchen meinen Kreuzestod, aber sie brauchen auch mich. Sie brauchen die Vergebung der Sünde, aber sie brauchen auch meine Gegenwart. Und dann kamen sie, die Zöllner und Sünder, weil sie wussten, hier finden wir Rettung und hier finden wir Gemeinschaft. Was ist also die Lösung für das Problem der Menschen, mit denen wir zu tun haben, die noch nicht versöhnt sind mit Gott? Wir öffnen unsere Häuser und bringen Sünder und Jesus zusammen. Und damit erfüllt Matthäus das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und den Nächsten wie dich selbst. Er lädt Jesus zu sich nach Hause ein, weil er ihn lieb hat. Und er lädt die Zöllner und Sünder zu sich ein, weil er sie lieb hat. Und erfüllt das höchste Gebot. Wo dieser Gesetzeslehrer vorher ganz genau wusste, dass das das höchste Gebot ist, aber er wusste nicht, wer sein Nächster ist. Er hat irgendwie zum Ausdruck gebracht, ich liebe diesen Gott, ich halte seine Gebote, ich kenne das ganze Gesetz, aber er kannte den Nächsten nicht. Wenn wir abschließend nochmal einen Blick auf den verlorenen Sohn werfen, also der junge Mann, der sich plötzlich verabschiedet hat von seinem Vater und gesagt hat, in meinen Augen bist du tot, gib mir das Geld, das mir zusteht, und ist dann weggegangen. Wenn er dann zurückkommt und seine Sünde einsieht und dann bekennt, ich bin schuldig geworden vor dir, Papa, und vor Gott. Die Reaktion des Vaters ist ganz klar die, er braucht jetzt Programm Emmanuel. Er braucht jetzt gerade ein gutes Essen und die Gemeinschaft am Tisch, die Nähe zu mir, das weiß der Papa. Und deswegen lasst uns schauen, dass wir unsere Programme der Gemeindearbeit, ob hier in Haiger oder in Euskirchen, mal überprüfen nach Programm Jesus oder Programm Emmanuel. Es gibt diese Programme Jesus, bitte versteht mich nicht falsch, Jesus ist immer der Retter und er ist genug und man braucht nicht mehr, nicht Jesus plus. Emmanuel ist aber nicht Jesus plus, Emmanuel ist auch Jesus. Jesus, Programm Jesus, ihr versteht mich, also diese Evangelisationsveranstaltung, die das Ziel hat, Menschen zu Jesus, zur Bekehrung zu führen, dass sie Sündenvergebung bekommen, das ist richtig und gut. Und es braucht aber dann Programm Emmanuel, dass man sie irgendwie integriert. Nur Emmanuel, Programm Emmanuel reicht auch nicht. Möglichkeiten zu schaffen, wo wir mit ihnen Gemeinschaft haben, wo wir Zeit miteinander verbringen, über Jahre Naja, sie erleben unsere Freundschaft, sie erleben unsere Liebe, aber Bekehrungen gibt es doch irgendwie wenige. Und so bin ich so fest davon überzeugt, dass Matthäus, der selbst Jesus und den Emmanuel erlebt hat, am Ende seines Evangeliums sagt, hey, geht in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Und wenn ihr sie zu Jüngern macht, macht ihr sie nicht nur zu Bekehrten, in Anführungsstrichen, ihr versteht mich doch. Und ihr macht sie auch nicht nur zu euren Freunden, sondern ihr macht sie zu Jüngern, indem ihr ihnen Jesus als den Retter vorstellt, aber gleichzeitig auch Gott vorstellt, der mit ihnen ist. Denn sie brauchen ihn. Und in seiner Gegenwart, in der Gegenwart der Eltern, mit in den Medikamenten, gesundet ein Kind sofort. Ich erinnere mich noch gut daran, als wir kleine Kinder krank waren, als ich als kleiner Junge krank war, meine Mom wusste ganz genau, sie wird mir irgendwelche kräuterekelhafte Tees machen und sie wird mich ins Wohnzimmer legen. Da spielte sich unser Leben ab. Wir hatten damals noch keinen Fernseher und es war Kultur in unserer Familie, dass wir abends immer zusammenkamen und miteinander gesprochen haben. Und sie wusste, wenn jemand krank ist, den lege ich ins Wohnzimmer, da auf die Couch. Weil er braucht gerade den Austausch und wir wurden dann schnell gesund, ist meine Einbildung vielleicht. Lasst uns Weihnachten von dieser Perspektive sehen, eine Perspektive, die Matthäus hatte, dass wir Menschen im Blick haben. Ja, wie kriegt man Menschen im Blick? Ich glaube, da braucht es das Gebet zu sagen, Jesus, breche mein Herz für die Menschen, die ich jetzt nicht sehe. Vielleicht hier in diesem Gottesdienst, dass du betest, Herr, brich mein Herz für Menschen, die vielleicht tagtäglich an meiner Haustür vorbeilaufen, an unserem Küchenfenster vorbeilaufen. Brich mein Herz, damit ich dann nicht irgendwie rufen muss aus eigener Kraft, mich irgendwie motivieren muss, sie einzuladen zum Kaffee, sondern dass es aus mir heraussprudelt und ich nicht anders kann, als zu sagen, komm, Kaffee trinken. Und dann bist du überrascht, dass das plötzlich möglich war. Und das war gar kein peinlicher Moment, sondern die Menschen haben sich gefreut, weil sie da pure Liebe wahrgenommen haben in diesem Ausdruck. Und dann wird es nicht nur beim Kaffeetrinken bleiben, ihr werdet miteinander reden. Und wenn du an deine Grenzen kommst und das Evangelium vielleicht nicht in der Ausführlichkeit weitergeben kannst, so macht das wie dieses eine Mädchen bei uns in der Jugend damals. Es war vor 5, 6, 7 Jahren, keine Ahnung, da rief mich jemand an vormittags. David, komm ganz schnell zum McDonald's nach Dillenburg. Ich habe 5, 6 Mädchen aus meiner Klasse eingeladen und ich weiß nicht, wie ich ihnen das von Jesus erzählen soll, aber ich weiß, dass du es kannst. Komm mit. Und was hat sie getan? Sie hat nicht ihr Haus geöffnet, sie hatte kein Haus, aber sie hat die Möglichkeit gesehen, bei McDonald's Sünder und einen Jesusverkündiger zusammenzubringen. Und das war ihre Reaktion als Jüngerin Christi. Und vielleicht gibt es hier aber den einen oder anderen, der sagt, weißt du was, David, ich sitze noch im Zollhaus. Ich erfahre nur Verachtung. Und weißt du was, David, ich merke, dass nicht andere schuld sind, sondern ich selbst. Ich habe die Menschen nicht als Menschen gesehen, so wie Christus mich als Menschen sieht, sondern eben nur als Menschen, also als Wesen, die man ausnehmen kann. Ich sitze gerade im Zollhaus. Dann will ich dir im Namen Jesu zurufen, komm, folge Jesus nach. Folge Jesus nach. Und lass Weihnachten doch nicht einfach nur so ein traditionelles Ding sein. Lass Weihnachten ein Moment sein, wo du ein Kind Gottes wirst. Ich bete, lass uns aufstehen. Hey Jesus Christus, du hast uns in die Nachfolge gerufen, du hast mich in die Nachfolge gerufen. Und seit dem Moment deines Rufens bist du mir noch keinen Zentimeter von der Seite gerückt. Du warst immer da. Du bist immer da. Du hast uns als Familie nicht enttäuscht in Euskirchen. Du hast so wunderbar geführt. Diese ganzen praktischen Aufgaben, die ich da hatte mit Hausarbeiten und so weiter, so wunderbar hast du das gelöst. Jesus, in der Gemeindegründung lässt du uns nicht im Stich. Da gibt es eine Gruppe, die sich trifft, die an dich glaubt, die dich liebt. Jesus, und ich danke dir, dass du die Menschen liebst. Und ich bitte dich, brich du mein Herz für die Menschen, ja, die du siehst. Und schenk mir den Blick für diese Menschen. Du siehst hier so viele Kinder Gottes in diesem Raum. Herr Jesus, ich bitte dich, dass sie Jüngerschaft erleben in ihrem Haus, in ihrem Zimmer, in ihrem Auto, bei McDonald's, wo auch immer. Jesus, lass diese Weihnachten eine Zeit werden, wo Sünder mit dir in Kontakt gebracht werden, an einem Ort, wo sie sich wohlfühlen, wo Menschen da sind, die gastfreundlich sind, die aufnehmen. Herr Jesus, und wenn es hier jemanden gibt, der dich noch nicht kennt, der noch im Zollhaus sitzt, dann bitte ich dich, dass du höchstpersönlich diesen Ruf sprichst. Komm, folge mir nach. Amen. Wir nehmen Platz.